Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag hier ins Humboldt-Forum. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier im Humboldt-Forum. Und einen schönen guten Tag natürlich an alle, die uns jetzt live im Radio hören, im ganzen Land oder auch im Podcast. Heute ist die Premiere und ich freue mich ganz besonders, dass sie mein Gast ist für diese Premiere. Sie schreibt Kolumnen für den Stern, für die Taz, für die Süddeutsche Zeitung. Sie ist die Stimme und Gastgeberin des Podcasts Freiheit Deluxe und seit kurzem auch Gastgeberin einer neuen Arte-Sendung, das Buch meines Lebens. Herzlich willkommen, Jagoda Marinic.
Hallo.
Das ist schon ganz schön hier, ne? Beeindruckend, oder?
Ich bin ein bisschen eingeschüchtert, weil die letzten Male war ich immer zugeschaltet zu Hause und ja. Es ist jetzt doch ein bisschen Wechsel. Mensch, Raum, riesiger Raum, ja.
Riesiger toll. Raum. Wir sind in der Foyer, Halle, also man muss wirklich sagen, Halle in diesem wiederaufgebauten Stadtschloss, architektonisch ja auch schon in dieser Mischung, wie man es kennt vom Humboldt-Forum, ne? Also wir sehen die wiederaufgebauten Elemente, aber eben auch die von Stella, von dem Architekten geprägte neue Formensprache, also ja, so idealerweise schon die Verkörperung von alter Mitte und auch neuer Mitte Berlins, oder?
Wie viel Zeit haben wir, um jetzt über das Humboldt-Forum
zu reden? Nein, das war jetzt einfach nur gemeint, so als, ne, das ist schön hier. Wer weiß, vielleicht haben wir haben ja ein Publikum hier, das uns übrigens auch Themen mitgibt. Wenn Sie uns aufschreiben, bitte reden Sie nochmal ausführlicher über das Humboldt-Forum, dann tun wir das natürlich. Wir schauen hier ein bisschen auf
Ich muss mir ein bisschen treu bleiben. Ich habe eine witzige Kolumne geschrieben, dass wir architektonisch so ein bisschen wie mit Friedrich Merz so einen Rückwärtsgang machen, ob es jetzt Frankfurter Altstadt sei oder hier Schloss. Und ich kann jetzt bei aller Liebe, auch wenn ich hier bin, nicht ganz die Rolle rückwärts machen.
Okay, verstehe. Aber gut, zur Ehrenrettung von Friedrich Merz, ganz so alt wie das originale Schloss ist er nicht, ne?
Das stimmt. Ja. Nur ein Geist.
Sie merken schon, es geht gut los hier mit Jagoda Marinic. Ich versuche mal zu sagen, was wir hier heute vorhaben. Mal sehen, ob wir das schaffen. Aber wir schauen auf die Themen des Tages. Ich bin zuallererst bei Joko und Klaas. Oder nee, wahrscheinlich sage ich eigentlich besser, ich bin zuerst beim Iran, bei dem Thema, bei den Protesten dort. Aber ausgelöst, dass wir das jetzt auch zum Thema haben, ist, dass Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf, also diese beiden wichtigen Fernsehentertainer, ihre persönlichen Instagram-Accounts für immer, Zitat, an zwei iranische Aktivistinnen verschenkt haben, gestern publikumswirksam im Fernsehen. Es geht dabei zusammen um fast 2 Millionen Followerinnen und Follower. Und zwar, ich finde das wichtig, dass man auch mal die Namen nennt. Und zwar hosten jetzt Sarah Rahmani und Azam Yanagravi. Gute Aktion?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann da jetzt, also man kann auf einer größeren Ebene mal darüber nachdenken, warum wir zwei solche Fernsehstars brauchen, um überhaupt das Augenmerk auf Iran zu richten. Aber dass zwei sagen, und zwar immer wieder, es ist das erste Mal, wir müssen Themen belichten, die nicht so angenehm sind, weil wir in einer Unterhaltungskultur leben, wo die Medien manchmal denken, kann man dem Publikum nicht zumuten. Und man erlebt da ja regelmäßig, egal welche 15 Minuten sie in den Fokus gelegt haben, das Publikum hat das gedankt. Ob es jetzt Feminismus war, Sexismus, Menschen auf der Flucht, Seenotrettung, das war immer ein Erfolg. Also irgendwie auch die Unterschätzung des Publikums. Mhm. Und dass die beiden da so mutig sind und sagen, wir warten seit Wochen, seit 40 Tagen auf einen Brennpunkt zum Thema Iran. Wir warten, dass diese Proteste ernst genommen werden, weil da Menschen ihr Leben riskieren. Manchmal sind wir hier auch zu vorsichtig, weil wir uns so ein bisschen getäuscht haben beim arabischen Frühling und wir wollen da nicht zu früh sozusagen jubeln, dass jetzt hier ein Unrechtsregime gestürzt wird. Aber ich glaube, dass die beiden sagen, na, wir haben Reichweite und wir entscheiden selber, dass wir unseren Teil dazu beitragen, ist einfach eine tolle Sache.
Ja. Weil Sie das gerade sagten, ne, diese Erfahrung mit dem arabischen Frühling. Ich frage mich ja auch, woher diese Zurückhaltung kommt. Also auch die Mediale, die es erst gab, ich glaube, die hat sich ein bisschen aufgelöst, es hat sich ein bisschen verschoben. Aber wahrscheinlich ja wirklich, weil auch aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, der arabische Frühling ist etwa ein Jahrzehnt her, so ein bisschen die Sorge ist, wenn man zu sehr Hoffnung hat, dass die Enttäuschung dann auch entsprechend groß ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt rechtfertigt, dass man dann weniger Aufmerksamkeit am Thema gibt, aber vielleicht so ein bisschen diese Frage, ja, könnte es einmal wieder schiefgehen? Wir haben es im Iran ja häufiger schon erlebt, dass eben diese Proteste am Ende dann keinen Erfolg hatten.
Halte ich für die wohlwollendste Interpretation. Ich glaube, dass wir hier ja insgesamt, nicht nur glaube, sondern man kann es ja beobachten, zur internationalen Politik ein sehr distanziertes Verhältnis haben. Wenn man sich den Anteil ansieht, in den wir in der Tagesschau internationale Politik widmen, wer von uns weiß eigentlich, was in Indien los ist, wie groß das Thema Hindu-Nationalismus da im Moment ist, wann schauen wir eigentlich nach China? Wir haben eine, vor allem seit Corona noch stärker, wo wir verglichen haben, ob in Rheinland-Pfalz man zum Hotel darf, in Bayern aber nicht. Wir haben ja diese Minimalberichterstattung über unsere Minimalsachverhalte. Und wir vergessen manchmal, dass wir als mächtiges, reiches Land verwoben sind mit dieser Welt und mit Ländern, denen es anders geht. Und wir sind die wichtigsten Handelspartner des Irans. Also, dass wir da immer wieder uns erlauben, das Publikum zu unterschätzen, zu sagen, ach, internationale Politik muss hinten anstellen. Dafür haben wir einen Weltspiegel, den wir aber auch fast gekürzt hätten. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir uns diese Geopolitik lange nicht stellen wollten medial und auch die Leserinnen und Leser und das Publikum teilweise unterschätzen, wie wichtig es eigentlich für alle wäre zu wissen, in welcher Welt wir leben und mit wem wir so verwoben sind. Und wenn dann der Iran kommt, dauert es ja ewig, die Menschen wach zu rütteln, weil wir viel zu wenig hinsehen.
Ja, wobei natürlich, bitte den Applaus sollen Sie haben, wobei natürlich die Frage ist, auch da bin ich wieder bei diesen Protestformen hierzulande, also wirklich ganz im Unterschied zu den Protesten dort, die ja unglaublich mutig sind, wo ich mich dann aber manchmal frage, wie viel gratis Mut darin liegt, mal schnell sich die Strähne abzuschneiden oder auch mal den Instagram-Account abzugeben und da vor allem die Frage, wie lange hält der Atem, also wie lange ist man dabei?
Ja, also Gratismut. Es ist dann schwierig, wenn es natürlich auch ein Teil der eigenen kommerziellen Vermarktungsstrategie ist, dass man sich hinter die richtigen Dinge stellt. Wir haben so ein Virtue Signaling. Jeder macht immer das Richtige, jeder steht irgendwie für das Richtige ein. Aber was ist die Alternative? Dass Leute, die einen Namen haben, die eine Reichweite haben, sagen, es geht mich nicht an, ich halte mich zurück. Also wir haben da ein Dilemma und eigentlich denke ich, dass jeder, der berühmt ist und dieses Haare schneiden kam ja von den französischen Schauspielerinnen, deren Marke und deren Gesicht Millionen wert ist, die Verträge machen mit den besten Regisseuren, wenn die politisch markiert sind, sind die oft vielleicht auch sozusagen nicht mehr so attraktiv für eine Rolle, wo sie ja nur noch Projektionsfläche sein sollen, dass wir egal wie sagen, schaut dahin, finde ich richtig und dann kann man sich auch drüber lustig machen, aber wir reden darüber. Mich fragen eher so manchmal, wie kommen wir an die Hebel zu sagen, was kann ich wirklich tun? Und das finde ich, glaube ich, richtig, dass wir uns fragen, okay, jetzt ist es da, jetzt waren hier 80.000 Menschen in Berlin auf der Straße und was können wir wirklich tun, damit unsere Regierung gemeinsam mit den Vereinten Nationen Dinge unternimmt, dass wir nicht mehr akzeptieren, dass die westliche Welt dasteht wie diejenige, die gerade von den autoritären Herrschern ja zurückgelassen wird als die Machtlosen, die Naiven, die irgendwie nicht klarkommen mit den Putins, mit den Dutertes, mit den autoritären Herrschern dieser Welt.
Ich schaue gerade mal bei Ihnen, also das Radiopublikum kann es nicht sehen, Sie hier im Humboldt-Forum können es sehen, bei Ihnen sind alle Strähnen noch dran, ne?
Meine Haare sind noch nicht so berühmt, dass Ihr Schnittchen helfen würde.
Ich hätte gesagt, ich habe es aus Protest getan, aber es hatte andere Gründe bei mir. Liegt auch schon länger zurück. Jagoda Marinic, vielen Dank bis hierhin. Ich würde sagen, schauen Sie alle, die Sie uns zuhören, die Sie hier im Humboldt-Forum sind, öfter mal jetzt auf die Instagram-Accounts dieser beiden genannten Herren. Lohnt sich, würde ich sagen, vielleicht sogar dann mehr als vorher. Die haben nämlich, um es nochmal zu sagen, ihre Instagram-Accounts verschenkt an zwei iranische Aktivistinnen. Wir verschenken in gewisser Weise auch etwas heute hier live im Humboldt-Forum, nämlich die Hoheit über die Themensetzung. Unser Publikum hier darf nämlich Jagoda Marinic und mir ein Thema quasi vorsetzen. Sie schreiben auf und wir ziehen uns dann zwei Kärtchen und ich würde sagen, fordern Sie uns auf jeden Fall mal heraus. Die Autorin und Kolumnistin Jagoda Marinic ist hier weiterhin bei mir auf der Bühne und ich habe mal uns was mitgebracht für alle Fälle, Jagoda Marinic.
Soll ich das in Haft nehmen?
Ja, bitte.
Ein Brit-Bastelkleber.
Ja. Ich habe gedacht, ich mache mal die softe Variante, ne? Bastelkleber. Wir erinnern uns.
Ab wann wird's kriminell?
Ja, ich weiß, Bastelkleber, da kann man jemanden schnell wieder wegziehen. Alle ahnen natürlich schon, und wenn sie es nicht tun, dann sage ich ihnen, warum ich diesen Kleber mitgebracht habe, weil natürlich Museen und solche Dinge. Das ist jetzt ein Thema. Ne? Wir hatten die Fälle.
Fordert meine Impulskontrolle jetzt maximal heraus.
Aber Sie haben keinen Kartoffelbrei dabei, hoffe ich, ne?
Nein.
Gut, okay. Wärmer. Ich habe vorhin einen Tee bekommen und da muss man sagen, das Humboldt-Forum ist hier sehr alert. Also die Kollegen, die hier an den Türen stehen, haben dann gleich meinem netten Kollegen, der den Tee gebracht hat, gesagt, oh, was haben Sie denn damit vor? Aber er wurde ganz ordnungsgemäß getrunken. Ja, das Thema ist seit Wochen eigentlich ein Thema. Wir hatten jetzt zuletzt den Getreideschober, ja, im Museum Barberini in Potsdam, der eben mit dem besagten Kartoffelbrei beschmiert wurde. Das Barberini hat daraufhin wirklich erstmal komplett zugemacht für einige Tage, hat gesagt, wir überdenken mal, wie wir überhaupt jetzt weiter damit umgehen. Diese Protestaktion, Jagoda Marinic, trifft auf viel Unverständnis bei Ihnen?
Ich gucke das mehr mit so schmunzelnden Augen, gebe ich zu. Also ich verstehe die ganz groß angelegten Debatten nicht. Ich glaube, am Wochenende oder letzte Woche gab es in vielen Feuilletons eine ganze Seite, zwei Seiten, drei Kollegen müssen drüber nachdenken, wie Protest funktioniert, was die wollen. Also ich finde es völlig überspitzt und überdreht, zumal die ja nicht mal mutig genug waren, das Bild wirklich zu zerstören, sondern sich die Bilder mit Glas gesucht haben.
Okay.
Also sie sind ja immer noch im Rahmen dessen,
was... Das war jetzt kein Aufruf zu einer...
Nein, aber wir reden ja über Handlungen und sie haben sich ja anscheinend tatsächlich einen kontrollierten Protest ausgesucht. Sie sind ja nicht hin und haben die Bilder zerstört, sondern suchen sich Glas. Sie schaffen Bilder, die Zerstörung simulieren, aber die Bilder sind ja eigentlich immer in Ordnung geblieben. Also es ist nicht so viel Zerstörung hinter dem, was sie da tun. Und es gibt natürlich im Versuch, also ich würde das gerne auf zwei Ebenen diskutieren. Der eine ist, warum greifen sie Kunst an? Wenn Sie meinen, Museen zu beschädigen, am Ende sind es die Künstler, die Sie beschädigen. Es ist Ihr Werk. Es sind Menschen, die aus Liebe zur Kunst diese Dinge geschaffen haben. Also ich verstehe, sagen wir mal, um eine Brachialanalogie zu machen, immer wenn in Krisenregionen die Kunstwerke zerstört werden, spricht man von einem besonderen Barbarismus.
Ja.
Natürlich ist dieser mangelnde Respekt vor dem Künstler, der irgendwann etwas geschaffen hat, befremdlich. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass Sie bisher zumindest die Glasscheibe gewahrt haben. Das gab ja nicht die Zerstörung der Kunstwerke bisher.
Ist so ein bisschen so wie Instagram-Account verleihen vielleicht, ne?
Ja, genau. Es ist ja nicht so, dass man jetzt die wirklich fürchten müsste. Deswegen finde ich auch diese Vergleiche mit, Söder heute Morgen gleich wieder, ja, null Toleranzgrenze, als hätte man es mit der RAF schon zu tun.
Stoppschild.
Ja, Stoppschild. Also diese Übertreibung des Territorismus, des Kriminellen, wenn man dann sieht, die müssten vielleicht so lange ins Gefängnis. Trotzdem finde ich den Angriff auf die Kunst falsch. Also das Mittel der Wahl, weil sich die Künstler und die Kunst verletzt, jenseits der Museen. Und weil es, ich will jetzt schon einen Brachialvergleich machen, weil Terrorgruppen wirklich die Kunst nicht respektieren, weil wir manchmal weinen über Kunstwerke, die 2000 Jahre alt waren und dann kommen Barbaren und zerstören sie. Also das finde ich schon komisch, dass sie das attackieren. Aber, und da will ich hin, wir haben die Jugend hier wirklich in einer Psychose aufwachsen lassen. Wenn man sich die Fakten ansieht zum Klimawandel und wenn die Kinder das ernst nehmen, und ich habe im Sommer das dumme Unterfangen gemacht, alte Tagebücher 40 Jahre alt zu lesen, man nimmt das so ernst. Also was ich da sehe als Kind ist 1:1. Wenn die lesen, wir führen diese Erde an einem Punkt, an dem die Menschen nicht mehr drauf leben können, dann löst es in denen wirklich diese Ängste aus, die ja Greta personifiziert hat mit diesem Angst reden und aber ihre Aktion, die sie daraus geschaffen hat. Aber ich finde eher das Problem, über das wir reden sollten, warum erlaubt unsere Generation und die älteren Generationen, dass eine Jugend mit diesen Ängsten aufwachsen muss, weil wir ihnen nicht das Gefühl geben können, handlungsfähig zu sein.
Ja. Ich glaube, Sie haben, und das merken Sie auch am Publikum hier im Humboldt-Forum, so differenziert geantwortet, wie auch unser Publikum hier vorher, ich habe mal während der Musik gefragt, abgestimmt hat, ne? Also wo es wirklich ein differenziertes Bild gab, auch ist das eine gute Aktion oder nicht, ist das überhaupt eigentlich auch die richtige Debatte, die wir dadurch führen? Und das ist eben genau der Punkt, wo ich denke, gerade so nach den ersten Aktionen, die noch spektakulär waren, tut sich die Klimabewegung, tut sich genau diese junge Generation damit eigentlich einen Gefallen. Denn jetzt meldet sich der Söder mit seinem Stoppschild und jetzt melden sich die anderen. Und wir reden eigentlich gar nicht über die Herausforderung des Klimawandels selbst, sondern ob das jetzt zu weit geht.
Ja, warum soll sie sich einen Gefallen tun? Sie will sich ja erstmal ausdrücken und sie will erstmal...
Ja, sie will ja was erreichen. Ne? Und da frage ich mich, ob sie nicht das Gegenteil
erreicht. Ja, aber
erreicht.
Nicht alle. Es gibt ja viele. Es gibt ja jene, ich meine, Luisa Neubauer und andere von Fridays for Future waren jetzt bei Christian Lindner. Also sie führen ja Gespräche auf mehreren Ebenen. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein Konzert der jungen Menschen. Und ich frage mich wirklich, warum wir sie damit so allein lassen. Sie bekleben sich auf den Straßen. Wir kriminalisieren das ständig im Diskurs. Und ja, sie tun sich insofern einen Gefallen, als es der einzige Weg zu sein scheint, dass wir überhaupt drüber reden. Also unsere Ignoranz und unsere Art, es zu verdrängen, diese Verneinung von Realität, diese Verdrängung von Realität ist für uns so selbstverständlich geworden, dass sie nur eigentlich mit relativ platten, dummen Störungen unseres Alltags, nämlich Stau schaffen, Kunstwerke nicht mal zerstören, sondern das Glas anwerfen, uns aus unseren kleinen Routinen holen. Also die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir drüber reden, ist nicht, ob die sich einen Gefallen tun, sondern ob wir in der Lage sind, ihre Notrufe richtig zu interpretieren. Ist es unser Versagen oder ist es deren Versagen?
Ja, aber ich merke das immer schon. Sie kriegen immer Applaus für ihre richtigen Antworten und ich muss immer die schlimmen Fragen stellen hier an dieser Stelle. Nein, aber ich glaube...
Probleme mit der Bad Cop-Rolle.
Ja, aber ich nehme sie. Ich glaube, es ist in der Jobbeschreibung des Journalisten. Ne?
Steht dann auf Twitter, dieser blöde Corbinian Frenzel. Schon seit 15 Minuten fragt er dumme Dinge.
In Wirklichkeit hat er auch schon mal ziviler Ungehorsam. Ich bin großer Freund des zivilen Ungehorsams.
Kannst dich jetzt nicht retten.
Ich habe schon vor einem Castortransport auf der Straße gesessen und wurde weggetragen.
Kriminell.
Ja, und da war ich nämlich, glaube ich, in genau dieser Generation, um die es jetzt geht. Danke. Bin jetzt aber trotzdem übrigens für die Verlängerung der Laufzeiten. Aber gut, anderes Thema. Ich frage mich an dieser Stelle, und da kommen wir vielleicht auf ein anderes aktuelles Ereignis des heutigen Tages, gar nicht so spektakulär wie sich festzukleben irgendwo. Heute erscheint ein Buch. Greta Thunbergs Buch, das Klimabuch. Und da frage ich mich halt, weil es ist ja letztendlich die Frage, was Sie auch angesprochen haben, wie schafft man, dass eine Bewegung entsteht, dass Probleme angegangen werden, dass erst ein Bewusstsein entsteht, aber dann auch wirklich Handlungen entstehen, in diesem Fall, um den Klimawandel zu stoppen. Bücher? Ich meine, Sie sind eine Frau des Buches, ja. Helfen die da eigentlich? Weil es gibt viele Bücher in diesem Umfeld und ich frage mich da jetzt manchmal, ob die nicht auch genauso schön snackable sind und dann am Ende nicht wirklich das Verhalten ändern.
Also ich bin eine Freundin des Diskurses und der Bücher und ich war jetzt auf der Buchmesse mit solchen Themen, aber wenn man dann zum Beispiel, du hattest ja auch da Ulrike Herrmann hört, die einfach ein Horrorszenario entwirft, das ich viel radikaler fand als Luisa Neubauer, wenn wir ehrlich sind, weil sie mit den Fakten kam und sagt, wir beuten die Ressourcen dergestalt aus, dass wir in 25 Jahren niemals die Ziele erreichen werden, die wir juristisch erreichen müssen.
Genau, ich kann kurz einhaken, die sagt, vergesst das mit dem grünen Wachstum, klappt nicht, wir müssen eigentlich auf den Lebensstandard zurück vom Jahr 1978.
Ja, es ist eine These. Ich weiß gar nicht, ob die stimmt, aber sie streitet ja gerade mit vielen darüber. Aber was sie sehr deutlich macht, ist tatsächlich, dass es hier keine Fiktion der jungen Menschen ist, dass sie sich um das Ende der Belebbarkeit dieses Planeten fürchten. Und unsere Verdrängungsleistung ist so immens, dass ich verstehe, dass man sagt, ich muss in diesem Alltag Störungen einbauen. Was aber das Problem ist, wie bei allem, wie beim Iran, wie beim Klima, ich glaube, wir wissen nicht mehr, wo der Hebel ist, um Dinge zu verändern. Wenn wir halt an früher denken, an diese Fürsten, dann ging man halt dahin, der saß im Schloss, dann habe ich getobt und dann habe ich... Sitzt die Schallzentrale? Und ich glaube, das macht gerade alle so ein bisschen wahnsinnig und daher auch diese Hysterie des Protestes, weil wir einfach nicht mehr wissen, wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt gibt's ja die großen Abkommen, aber keiner hält sich dran. Selbst Unternehmen wollen angeblich grün wirtschaften, aber keiner hält sich dran. Es ist ja so eine Verzweiflung, nicht mehr zu wissen, wo der Hebel ist. Und aus der, glaube ich, entsteht von Kartoffelsuppe bis Klebstoff. Also es ist ja auch so ein hysterisches Überdrehen, weil wir anscheinend Fakten auf dem Tisch haben, aber überhaupt nicht mehr wissen, welche Hebel wirklich bewegt werden müssen. Denn auch die Fiktion von Ulrike Herrmann, dass wir auf 78 zurück sollen, ist keine, die ich habe sie gebeten, das durchzudeklinieren, die ich mir vorstellbar sehe. Also ich kenne den Weg gerade nicht wirklich und ich glaube, die meisten kennen ihn nicht. Und was wir daraus ziehen, ist, dass wir gar nicht handeln und es geht halt nicht.
Wir senden zum ersten Mal live aus dem Humboldt-Forum in Berlin. Wer sich jetzt in Stuttgart oder Emden oder sonst wo im Lande fragt, was war das nochmal, das Humboldt-Forum? Das ist das wieder aufgebaute Stadtschloss im Herzen Berlins. Wir diskutieren hier über die Themen, die dieses Land bewegen, gemeinsam mit Jagoda Marinic, streitbare Intellektuelle, Podcasterin, Kolumnistin. Und ich hätte jetzt mal eine gute Nachricht. Die Stimmung ist stabil und steigt sogar trotz aller Krisen. Also wenn man den Konsum als Maßstab nehmen will. Die Gesellschaft für Konsumforschung meldet heute, dass die Einkommenserwartung sogar steigt, auch die Neigung zu größeren Anschaffungen. Jagoda Marinic, jede Krise wird dann auch irgendwann wieder zur Normalität, oder?
Also ich bin bei solchen Meldungen Ja, morgen kommt dann die nächste, in der steht, was wieder nicht funktioniert. Mich interessiert tatsächlich eher, wenn ich auf die Straße gehe, welches Bild eine Stadt abgibt, ob ich viele Menschen sehe, die arm sind, ob ich viele Obdachlose sehe, ob ich Familien sehe, wo ich merke, wenn sie einkaufen, stresst es die Eltern, und das sieht man eben schon. Manchmal denke ich, nach dieser Krise wird man in diesen Billig-Dumping-Supermärkten die größte Liebe empfinden, wenn sie es schaffen, die Butter dann doch billiger zu machen als in anderen Läden. Ich glaube schon, dass wir die Krise bei allem, was die jetzt melden, nicht unterschätzen dürfen, dass die Preise, die indirekt größer geworden sind, die Ängste. Ich meine, es kommt ja in so ein Gesamtkrisenszenario von, ne, der Wohnraum ist so teuer geworden, viele Menschen haben Angst vor einer prekären Mitte. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so früh Entwarnung geben möchte. Für manche Menschen wird's okay sein, wie immer. Manche werden gewinnen in Kriegen, wie in Krisen, und andere wird's wirklich viel kosten, und auf die sollten wir schauen.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich genau diese schwierige Differenzierung gerade zwischen denen. Ich habe ja auch hier gerade mal im Publikum gefragt, wen denn die Krise auch wirklich schon spürbar trifft, also wer es einfach wirklich merkt im Leben. Ich finde, das ist so, es gibt so ein Begriffspaar von Sebastian Haffner, von dem Historiker, der ja die 20er Jahre so wunderbar beschrieben und skizziert hat und der mal von der wirklichen Wirklichkeit gesprochen hat. Also das, was nicht irgendwie fern in den Nachrichten ist, sondern das, was wirklich beim Leben der Menschen ankommt. Und da haben wir ja wirklich jetzt nach Corona jetzt eben wieder und neuerdings eine Situation, die aber eben anders als Corona nicht so egalisierend alle trifft, sondern ja schon sehr, sehr speziell. Also dass man das nicht vergisst, da ist eine Gruppe, da geht es jetzt wirklich darum, Nöte zu lindern und irgendwie auszugleichen, so gut es geht. Nur, und da komme ich jetzt zum Problematischen, vielleicht auch für die gesamte Gesellschaft. Wir haben das immer wieder, dieses Krisenphänomen, dass wir die Krise haben, für einen kurzen Moment auch denken, das ist die Chance für die Verhaltensänderung. Jetzt stellen wir das Wachstum in Frage. Ne? Bei Corona haben wir gedacht, diese Entschleunigung, ist die nicht gesellschaftlich eigentlich auch eine Chance? Und was passiert dann politisch? Konjunkturprogramme, Politik, die ganz schnell eigentlich wieder den alten Zustand herstellen will, damit wir aus diesem gesellschaftlichen Stress rauskommen. Und ich frage mich, kommt man aus diesem Modus eigentlich raus oder ist es nicht, weil es eben doch so viele Menschen so konkret betrifft, legitim so zu handeln politisch?
Ja, das ist halt die Faktizität, die Wiederholung dessen, was man kennt, ist dieses Beruhigende, denken wir. Ich würde da viel breiter ansetzen, nämlich auch an der Fähigkeit einer Gesellschaft zu lernen. Also wir haben gerade über Corona geredet, wir haben über Krisen geredet. Was für ein Krisenmanagement haben wir eigentlich? Welche Art Sprechen trainieren wir uns an, wenn es Krisen gibt? Also ich weiß, für mich war der Tiefpunkt des Krisenredens, als Jens Spahn sagte, Ende dieses Winters wird dann jeder genesen, getestet oder wie war es, geimpft, getestet oder gestorben sein.
Ja.
Und das war für mich so worst case, wo ich sage, Kommunikation müsste eigentlich wirklich jeder Politiker in einem höheren Amt lernen.
Also da wusste man, zu welchem Drittel man nicht gehören möchte. Ne?
Ja, ja, aber dass wir auch wirklich öffentlich mehr Energie, es gibt eine ganz breite Community an Büchern, auch im Internet, die sich beibringen, wie gehe ich mit Gewohnheiten um, ne? Dieses Ändern, Nachdenken über Habits, ohne das Individuum jetzt für alles verantwortlich zu machen. Ich glaube, dass wir zurück müssen in einen Modus von auch wieder Lernen zuzumuten, und zwar nicht nur für den Job, sondern fürs Ganze, dass wir Lust haben als Gesellschaft, uns was Neues anzulernen, dass wir Politiker haben, die uns Ziele vermitteln, wo man dann irgendwie sagen kann, okay, das ist das Ziel, okay, und so kann ich mich darauf vorbereiten. Ich glaube, dass wir langsam gar nicht mehr wissen, wofür eine Verhaltensänderung, was wird sie bringen? Und für mich ist eigentlich der Schlüsselaspekt, wenn es ums Ändern geht, einmal natürlich die politischen Maßnahmen, aber auch die alleine werden es nicht richten, wenn du es nicht schaffst, anders mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Menschen zu sprechen. Anders darüber nachzudenken, warum macht jemand was und wie bringe ich ihn dazu, darüber nachzudenken, was er macht, und in dieser Leerstelle eine Veränderung zu erzeugen. Und ich glaube, einerseits müssen wir, jeder Einzelne, das tun in unserer Eigenverantwortung, schlimm verpöntes Wort, aber ich möchte das nicht hergeben, trotz Corona und diesem Missbrauch teilweise. Ich glaube, dass es essentiell ist, in einer freien Gesellschaft ein Individuum beizubringen, eigenverantwortlich zu handeln. Aber eigenverantwortlich heißt nicht unsozial, heißt nicht andere Menschen vergessen. Im Gegenteil, in meiner Stärke der Eigenverantwortung kann ich auch lernen, Verantwortung für ein Ganzes zu übernehmen. Und das als Gesellschaft zu praktizieren und dann zu überlegen, wie kann ich mit einem humanistischen Menschenbild vielleicht wieder andere Werte setzen als Wachstum, andere Werte setzen als Wohlstand, als die Reicheren werden reicher. Da, glaube ich, können wir sehr viel miteinander entwickeln. Und ich glaube, da tut sich in Deutschland auch viel mehr, als wir eigentlich an der Oberfläche denken.
Ja. Aber sind wir dann nicht wieder eigentlich an dem Punkt, an dem Sie auch vorher waren, dieser Frage, wo ist der politische Hebel? Also, weil ich habe den Eindruck, diese Debatten finden statt, aber ganz häufig bleiben sie so wirkungslos.
Ich glaube nicht, dass sie wirkungslos bleiben. Ich glaube, dass man sie nicht so schnell messen kann. Ich glaube, dass man auch aufpassen muss, dass wir nicht in unserer, also wir müssen kritikfähig sein, aber eben nicht schwarzmalerisch. Dass wir in dieser Kritikfähigkeit immer sagen, wir benennen die Probleme, aber wir sprechen auch über die Lösungen. Und ich habe bei Corona mal dieses Konzept vom Krisenmanagement gern zitiert, von den 10-80-10. Im Katastrophenmanagement sagt man, 10% verstehen die Katastrophe, auch eine Naturkatastrophe, ein Hurricane, der kommt zum Beispiel. 80% liegen am Strand und verstehen es nicht. Die liegen einfach erst mal da. Und 10% verstehen es auch nicht, aber sie würden auch nicht hören auf die 10%, die es durchschauen und sagen, ihr müsst jetzt die Sachen packen und gehen, sonst wird euch dieser Hurricane umbringen. Ja, das ist die Gesamtkonstellation. 10% begreifen, was passiert, 80 gucken, orientieren sich nach denen und 10 protestieren. Und wenn wir gesellschaftlichen Körper ein bisschen so begreifen, dass wir die Möglichkeit haben, 80% rational zu erklären, wie sie besser agieren können, wie sie Katastrophen meistern können, dann würden wir das schaffen. Und ich glaube auch nicht, dass wir alles an die Politik delegieren können. Ich glaube, wir müssen sie kontrollieren. Wir müssen unsere Ansprüche formulieren. Aber ich bin schon, Demokratie heißt für mich, dass wir als Zivilgesellschaft mindestens so wichtig sind wie Politik und dass auch wir dieses Ding reißen können und dass auch wir die 10% formulieren können, mit denen wir 80% Gutes tun und uns überlegen, was wir mit den 10 machen, die wir abhängen könnten.
Und jetzt ist der Moment, liebe Jagoda Marinic, des Kontrollverlustes über die eigene Themensetzung. Wir haben ja das Publikum gebeten, uns Themen aufzuschreiben oder Fragen aufzuschreiben, die wir jetzt diskutieren, besprechen. Und Sie haben schon eine gezogen. Ich greife jetzt hier, das Publikum war wirklich unglaublich aktiv. Ich habe auch was. Okay, gut, ich hoffe, ich kann es lesen. Jagoda Marinic, bitte.
Also ich habe ein Essay bekommen. Deutsche Hochschulen und Ingenieurbüros haben so viele CO2-reduzierende Technologien entwickelt wie wenig andere Industrieländer. Das wird um den Aktivisten nicht thematisiert. Die Unkenntnis der Faktenlage ist erschütternd. Wie kann das geändert werden?
Okay. Ja, geben Sie schon mal einen Szenenapplaus. Ich habe hier, ist es eine Lösung, die wir alle nicht kennen oder vielleicht Systemwechsel? Ich meine, wie schaffen wir, die auf Wachstum angepriesen ist, wie schaffen wir einen Systemwechsel, der auf Wachstum angepriesen ist, der das nicht leisten kann? Fasse ich jetzt mal zusammen. Okay, fangen wir mal an mit, ich würde sagen, mit dem, was Sie gezogen haben.
Ja, genau. Also Faktenlage ist, also dass die Aktivistinnen eben nicht genug wissen über die CO2-reduzierenden Technologien wie wenige andere Industrieländer. Also ich kann dazu nur sagen, ich sehe das eben auch so. Das meinte ich vorhin. Mir fehlt hier manchmal die Kommunikation. Wir haben die.
Das hat aber nicht Christian Lindner aufgeschrieben, oder?
Ja,
nein, gut.
Franka.
Guck nur mal vorsichtshalber, nein.
Nein, genau. Ja, ich bin schon auch der Meinung, dass wir hier, das meinte ich auch vorhin, wir haben fast die junge Generation in so eine Art Psychose gelassen. Also es gibt viel Technologie und wo ist die Vermittlungsarbeit? Wo ist eigentlich diese 10%, die ich vorhin meinte, die führen sollen? Wenn man zum Beispiel Maya Göpel auch sieht, die versucht rein zu kommunizieren in die Breite der Gesellschaft, wo man auch sieht, wie viele Widerstände sowas auslöst. Ich glaube, es braucht einen viel stärkeren Wissenstransfer, viel mehr Foren, wo wir auch nicht nur hören, wie schnell die Welt untergehen wird, denn ich habe so eine letzte Hoffnung, dass sie nicht untergeht, weil wir auch nicht die erste Generation sind, wo man vielleicht denkt, die Welt geht unter. Also ich habe so ein Grundvertrauen, dass wir es schaffen, aber wir müssen wirklich loslegen und ich glaube auch stärker positiv loslegen. Ich glaube tatsächlich, dass der Aktivismus in dieser Angststarre, Panikstarre, Protestaktion ein Stück weit am Ende ist, aber es sollte jetzt wirklich so wie diese Frage, ich finde es schon richtig. Es sollte geändert werden, dass diejenigen jetzt rausgehen, die die Antworten haben und die Menschen viel stärker mitnehmen und informieren und sagen, was wir wirklich leisten können.
Ich habe jetzt in der Zwischenzeit nochmal meine eigene Sehfähigkeit gestärkt und noch ein bisschen besser verstanden, was Sie mir hier aufgeschrieben haben. Und es ist eigentlich im Prinzip ein bisschen das Gegenteil, die gegenteilige These zu dem, was wir gerade hier durch die Hörerin oder den Hörer mitbekommen haben. Nämlich wirklich diese Grundskepsis, ob ein Wirtschaftssystem, ein Gesellschaftssystem, das letztendlich auf Wachstum ausgelegt ist, ne, ist ja auch eine ganz interessante Beschreibung schon bei der erwähnten Ulrike Herrmann, die eben sagt, ja, dass alles, was wir sind, ist darauf ausgelegt, dass es immer weiter wächst. Wie wir eigentlich da rauskommen aus dieser Logik oder ob wir nicht aus dieser Logik rauskommen müssen. Ich finde diesen Gedanken zunehmend nachvollziehbar als den eigentlich vernünftigen Gedanken und stoße aber immer wieder an den Punkt, dass ich denke, politisch ist es natürlich der schwierigste Weg ist.
Also ich bin da skeptisch, weil ich habe Ulrike Herrmann tatsächlich gefragt, wie das denn durchgeführt werden soll. Und bei allem, was sie dann gut durchdekliniert hat, ich fühlte mich trotzdem erinnert an bestimmte Dinge, auch meine Familie kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, erst im Sozialismus, auf dieses, dann verteilt die Regierung an Leute, wer was darf, dann werden Portionen rationiert. Also ich glaube, das ist zu schwierig zu sagen, wir brauchen eben kein Wachstum mehr. Also anzuerkennen, dass es so mit diesem Wachstum nicht mehr geht. Ja, es braucht nicht jede Familie 3 Autos. Es braucht nicht, also nachzudenken, welche materiellen Güter wir überhaupt brauchen, welchen Wachstum wir brauchen. Ja, aber diese komplette Umkehrung zu zurück in die 80er Jahre, die aber dann doch wirken wie eine planwirtschaftliche 80er Jahre, wo dann hier jeder von uns beim Staat meldet, ich hätte gerne eine Wohnung und es wird zugeteilt. Und also ich glaube, wir müssen uns da was Drittes, Neues einfallen lassen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich auch glaube, wir brauchen alle innovativen Energien. Denn eigentlich hat die Geschichte der Gesellschaft ja gelehrt, dass es immer die wirklichen Neuerungen waren, die uns rausgeholt haben aus der Krise. Und in allen diesen Utopien oder Dystopien, Utopien fehlt mir der Glaube an unsere erneuernde Kraft. Der Glaube daran, dass wir noch was Drittes finden könnten. Der Glaube daran, dass, so wie in der Geschichte, es gab ja nicht die soziale Marktwirtschaft, wir haben sie irgendwann erfunden, dass wir auch irgendwann ein System erfinden werden, das kompatibel ist mit den Herausforderungen, die wir klimatisch haben und mit dem, was wir als Menschen brauchen. Und ich will nicht uns so zersetzen in dem Entweder-Oder, sondern diese Kräfte mobilisieren, in Bildung investieren, in Foren investieren, wo wir uns gegenseitig beibringen können, wie es geht und dann halt nicht aus dem Blick verlieren, dass wir trotzdem eingekesselt sind mit globalen autoritären Mächten, die daran kein Interesse haben. Also die Herausforderungen sind riesig und je schneller wir uns zusammentun, desto besser. Aber denen zu erzählen, wir gehen auf Nichtwachstum, während die ihre Militärherrschaften aufbauen auf allem, es ist utopisch. Wir leben in einer gesamtkomplexen Welt und ja, ich würde sagen, ein dritter Weg, wie das mal hieß, oder ein vierter inzwischen.
Ja, dritter Weg häufig angedacht. Ich merke da eine zunehmende Radikalisierung bei mir ob dieser Frage, weil ich eben diese technischen Fortschritte natürlich auch sehe, aber ich meine, wir kennen das alle. Wir haben heute sehr viel sparsamere Autos, aber sie wiegen doppelt so viel wie im schon erwähnten Jahr 1978 im Durchschnitt, ja, und brauchen dann entsprechend wieder mehr. Wir haben diesen berühmten Rebound-Effekt und den kann man ja gesellschaftlich ausweiten. Das kann man bei einzelnen Produkten sehen. Wir sind zwar sparsamer, aber wir verbrauchen mehr. Wir brauchen weniger Heizenergie für unsere Wohnung, aber wir haben mehr Quadratmeter. Irgendwie da nicht die Grenzen des Wachstums, das ist ja eine sehr alte Aussage, Club of Rome, Anfang der 70er Jahre, die da nicht zu spüren und da diese Hoffnung zu haben, es gibt schon irgendwie die technische Lösung, die uns rausholt, mir fehlt der Glaube.
Ja, aber es wird kein Entweder-Oder sein. Du wirst nicht nur technische, du wirst auch gesellschaftliche Lösungen brauchen. Und wenn du über Verzicht redest und Verzicht, so wie in der Vision Ulrike Herrmann, führt aber dazu, dass wir wieder in einer Planwirtschaft wie ehemalige sozialistische Regime, die auch gescheitert sind, an ihren Auswüchsen gelangen werden, das wird für mich auch nicht funktionieren. Wir werden über ganz andere Umverteilungs-Selbstorganisationsmaßnahmen reden müssen. Also ich erschrecke halt immer, wenn es Verzicht heißen soll, dass dann irgendwo auch eine staatliche Regulierung sein wird, wo wir dem Ganzen so vertrauen müssen, weil ich doch für eine liberale Demokratie bin und doch auch für eine starke Zivilgesellschaft, eine starke bürgerliche Kontrolle. Ich sehe das nicht unter einem guten Vorzeichen, wenn man auch die Geschichte betrachtet, wenn der Staat so zum Verteiler des Verzichts wird, im Sinne der Gerechtigkeitsfragen, der Umverteilungsfragen. Ich glaube, wir fordern uns viel, aber wir ignorieren, dass wir angefangen beim Bildungssystem, an allen zentralen Systemen, wo wir eigentlich dran schrauben müssten, damit es gelingt, im Moment alles kaputt fahren. Also wenn ich so eine transformative Gesellschaft will, habe aber Bürgerinnen und Bürger, die schon im Bildungssystem in der vierten Klasse nicht mehr mitgekommen sind, habe ich nicht das Potenzial in den Menschen, die meine Gesellschaft ausmachen, um solchen Wandel herzustellen. Das heißt, für mich beginnt es einerseits an der Stärkung der Individuen, also an einem Ende dessen Menschen in Armutsphasen zu verharren, weil das die komplette erlernte Hilflosigkeit ist, in der die Menschen dann sitzen. Also man müsste eigentlich anfangen, jedes Individuum in so einer Gesellschaft wieder so eine Ich-Stärke zu kriegen, um dann zu sagen, das sind die Herausforderungen, da müssen wir hin und dann wird doch wohl so eine Mobilitätswende, ein paar Straßen zu sperren oder mal nicht ein dickes Auto zu fahren, um sich großkotzig zu fühlen, möglich sein. Also eine andere Ich-Stärkung der Menschen.
Das klingt für mich alles Ich stelle mir gerade so vor, wir hätten eine Regierung, die sich zusammensetzt aus Leuten mit ökologischem Bewusstsein, liberalen Grundgedankengut und sozialer Verantwortung. Es wäre perfekt, wenn wir sowas hätten. Ne? Aber gut, das vielleicht ein andermal. Jagoda Marinic, Dankeschön. Bis hierhin live im Humboldt-Forum. Jagoda Marinic ist hier bei mir in der, und jetzt will ich es auch mal benennen, in der mechanischen Arena im Humboldt-Forum. Also ein Kreisrund und wir sind umrundet von einem wunderbaren Publikum, das uns hier jetzt gerade schon animiert hat. Wir sind also nicht alleine und machen Sie sich nochmal bemerkbar. Schön, dass Sie da sind, unser Live-Publikum hier. Und Sie, die Sie da sind und natürlich alle, die uns zuhören, können jetzt hören, worüber sich Jagoda Marinic aktuell ärgert. Und ich sage schon mal einen Namen, Harald Welzer.
Nein, nicht ein Name.
Okay. Nein, ich habe versucht zu personalisieren.
Das ist eine, ja genau, nicht ein Name. Das ist eine Gedankenströmung, eine Argumentationsströmung, eine Haltung in Deutschland, die mich ärgert. Und angefangen hat es mit Jakob Augstein im Gespräch mit Tanja Maljatschuk über diesen Krieg in der Ukraine. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, es gab ein großes Interview der beiden und ich hatte sie auch auf der Buchmesse auf der Bühne und habe mir das in der Vorbereitung angehört und ich war fassungslos, wie er mit ihr umgegangen ist, also wie er sie versucht hat, auch in diese emotionalisierte Rolle zu pressen, wobei sie eigentlich versucht hat, ihm klarzumachen, dass da gerade Leute faktisch um ihr Überleben kämpfen, wie recht er hatte, wie er sie weggewalzt hat, wie diese ganze, also ich bin offene Briefunterschreiberin 1, die tatsächlich diesen Brief unterschrieben hat, dass man der Ukraine mehr Waffen geben sollte, damit sie sich verteidigen kann. Und glauben Sie mir, es ist nicht einfach, seinen Namen unter einen Brief zu setzen, wo steht, ich bin für Waffenlieferungen, weil natürlich sieht man das, aber man ist für Waffenlieferungen, um Menschen zu schützen. Da folgt ein Nebensatz, man ist für Waffenlieferungen, damit Menschen nicht nackt umgebracht werden, weil sie sich nicht wehren können. Also man ist kein Kriegstreiber, wie das manche dann so umdrehen. Und umgekehrt sitzt dann dieser Augstein vor Tanja Maljatschuk und walzt weg über eine Frau, die sagt, da kämpfen Freunde von mir, da kämpfen Familienmitglieder. Sie erzählt ihm über Jahrhunderte, wie die Ukrainer eigentlich da vernichtet worden sind. Sie erklärt von Holodomor, sie erklärt von Hungersnöten, die über dieses Volk gebracht wurden, wo 3 Millionen Menschen starben, von einer Großmutter, die quasi ihr Leben lang Brösel vom Tisch aufgeklaubt hat, weil sie Angst hatte vor Hunger. Und er ignoriert diese existenziellen Geschichten. Und diese Ignoranz von Menschen, die gerade im Krieg mit Russland sind, die macht mich quasi fertig im Moment, die ärgert mich. Und als dann Harald Welzer, den ich ja, ich habe nichts gegen, ich möchte nicht so Lager, ich fand es auch toll, Tanja gesagt, ich will gar nicht, dass wir Feinde sind. Wir sind trotzdem Teil einer Demokratie. Und ich will aber widersprechen dürfen, wenn Harald Welzer dann sagt, der Applaus in der Paulskirche für Sergi Jadan, der den Friedenspreis erhält, demonstriere die Gesinnungsmoral des Publikums und dass wir alle die Ukraine unterstützen wollen.
Gesinnungsethische Überanstrengung.
Gesinnungsethische Überanstrengung. Ja. Ja, weil man einen Mann beklatscht, der es schafft, mit den Mitteln der Kunst in einer Kirche über Frieden, Krieg, Überleben zu kämpfen. Und wenn die Menschen davon angefasst sind und ihn beklatschen und diesem Land, das tatsächlich gerade für Freiheit kämpft, für sein Überleben kämpft, für die westlichen Werte, für Völkerrecht, für Selbstbestimmung kämpft und das alles so in den Spott zu ziehen und zu verdrehen, Opfer-Täter-Umkehr zu machen, das ist für mich im Moment wirklich schwer auszuhalten. Es gehört zur Demokratie, dass ich es aushalte, aber ich möchte es nicht unwidersprochen lassen.
Jetzt sind sowohl Jakob Augstein als auch Harald Welzer zwei Männer, die Dinge auch so formulieren, dass selbst wenn man mit ihnen übereinstimmt, man eigentlich widersprechen möchte. Das mal vorweg gesagt. Ich versuche mal, weiß nicht, Sie können dann entscheiden, ob es
willst
gelingt.
Willst du den Augstein machen?
Ich versuche jetzt die sympathische Variante davon. Weil ich doch, wenn ich den Welzer lese, und ich habe das Zitat, das längere auch von seiner jüngsten Veranstaltung da mit Blick auf den Paulskirchenapplaus mir angeschaut. Und er bringt da ein Argument in die Debatte, das finde ich bedenkenswert, dass er sagt, der Preisträger Sergi Jadan in seiner Betroffenheit, es ist komplett nachvollziehbar, dass er beispielsweise, das war ja das kritisierte Russen, ebenso bezeichnet, tituliert als die Feinde, als im Prinzip das Menschliche ihnen abspricht. Aber Welzers Punkt ist, wir müssen und dürfen uns das nicht zu eigen machen. Wir sind nicht die direkt Betroffenen und wir haben eine andere Rolle und wir müssen darauf hinweisen, dass es in allen Kriegssituationen Prozesse der Entmenschlichung gibt, Prozesse der Verhärtung und dass es eben auch Teil der zivilisatorischen Aufgabe ist, gerade für die, die nicht direkt betroffen sind, da aufzupassen, vorsichtig zu sein, darauf zu achten, dass unsere Sprache sich nicht verhärtet, dass wir nicht in eine militärische Grundlogik auch im Denken gehen. Diesen Punkt kann ich intellektuell nachvollziehen, Sie nicht.
Also erstens finde ich erstaunlich, wie Tanja Maljatschuk nicht in eine Härte der Sprache verfällt, sondern eine ganz große Empathie, dass sie auch differenziert und dass sie auch bei, egal ob über Augstein, über wen, immer noch sagt, wir sind Freunde, wir sollen sprechen, ich bin hier, damit wir sprechen. Also den Menschen uns unterstellen, sie wären in einer Kriegssprache, alle, die ich gerade aus der Ukraine höre, sie sind unfassbar bemüht, uns vieles auch noch zu erklären und unsere Ignoranz oft zu akzeptieren. Und zu diesem Argument mit der Betroffenheit, das ist einfach grundfalsch. Also im Völkerrecht und der Demokratie bin ich nicht betroffen, weil es mich trifft, sondern ich bin betroffen, weil ich mich auf ein Wertesystem geeinigt habe, auf universelle Menschenrechte. Und es betrifft mich genauso, wenn die Waffe nicht an meinem Kopf steht, sondern an Menschen, die ganz weit weg sind und von denen ich nicht weiß. Deswegen betrifft uns auch der Iran, deswegen betrifft uns auch das, was in der Ukraine passiert, vielleicht sogar geografisch etwas näher. Deswegen betrifft uns jeder, der in der Bundesrepublik vor einem Gericht stünde und ein falsches Urteil erfährt. Also die demokratische Gesellschaft ist ein Kollektiv, wir sind gemeinsam da und überhaupt die internationale Weltgemeinschaft. Wir haben supranationale Institutionen und Völkerrechte geschaffen, weil wir durch Recht Zivilisation schaffen.
Ja.
Und dann zu sagen, ich halte mich raus, wenn andere betroffen sind, wenn andere ihr Völkerrecht gebrochen sehen, das ist eigentlich eine, als würde ich mich abkehren von den verpflichtenden Verträgen des Völkerrechts und der Allgemeinheit.
Jagoda Marinic, das ist ein Thema, da können wir auf jeden Fall gut weiter diskutieren. Wir können es allerdings nicht für das Radiopublikum in Deutschland.
Aber eins muss man noch sagen, dass man das noch an dem, doch, ich weiß, die Zeit rennt, aber dass man das an dem Moment sagt, wenn jemand beklatscht wird, der einen Preis kriegt.
Ja.
Das ist einfach schon eigentlich eine, ich nenne es einfach mal eine kniggische Kleinheit.
Ja. Okay, das nehmen wir als letztes Statement von Jagoda Marinic mit hier in der Radiosendung live aus dem Humboldt-Forum in Berlin. Unsere Premiere. Ich freue mich ganz sehr, dass Sie heute diese Premiere mit uns gemacht haben und dass Sie die Premiere mit uns gemacht haben hier als Publikum. Applaus